Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte. Wer von euch kocht oder backt gerne? Oh ja, schön. Also ich auf jeden Fall, wisst ihr ja, kennt mich ja, ne? Also ich mache das sehr leidenschaftlich. Was ist so eure Erfahrung mit Rezepten? Funktionieren die immer astrein, so wie es da steht? Schwierig, ne? Manchmal hat man den Eindruck, die Rezepte sind auch eher eine grobe Orientierung, ne? Ich kenne das so vor allem beim Backen. Da hast du ein Rezept und irgendwann habe ich mal gelernt, beim Backen, da muss man ganz genau aufs Rezept achten, weil sonst funktioniert das nicht. Dann achtet man einmal ganz genau auf das Rezept, dann stimmt die Menge doch nicht so richtig oder der Ofen heizt bei mir zu heiß oder zu kalt und dann haben wir den Salat, der Kuchen ist nicht durch. Aber da stand doch 200 Grad Umluft, weiß ich nicht, 25 Minuten, dann ist alles super. Und bei mir ist Matsche. Was habe ich falsch gemacht? Ist die Waage schlecht? Ist der Ofen Mist? Man weiß es nicht. Aber ich weiß inzwischen, dass Rezepte in der Tendenz eher, eben gesagt, eine Orientierung sind, als ein 1:1 umzusetzendes Programm. Da steht ja zum Beispiel, wenn man jetzt vom Backen weggeht, ins Kochen rein, scharf. Was ist scharf? Was um da alles in der Welt ist denn scharf? Wenn ich 2 Körnchen Pfeffer ans Essen mache, schmecke ich die nicht. Aber meine Kinder, die kippen um. Was ist scharf? Ja? Oder wie viel ist zu viel von Knoblauch? Man weiß es nicht. Ich kann 3 Zehen Knoblauch in eine kleine Soße vertragen. Finde ich lecker. Wenn ich das bei jemand anderem mache, dann hat der 3 Tage was davon. Also Rezepte sind schwierig, aber wir sehnen uns ja als Menschen nach Klarheit. Und ich finde, dieses Thema Rezept ist total übertragbar auf unser ganzes Leben und auch auf das geistliche Leben. Wir würden uns doch so sehr nach Klarheit und Einfachheit sehnen. Zu sagen, so läuft's, fertig, aus, geradeaus, Ende Gelände, fertig die Diskussion. Aber das Leben ist komplex und Klarheit in einer komplexen Welt ist schwierig zu finden. Und so verhält es sich auch mit dem geistlichen Leben, mit dem heiligen Leben, nach dem sich vielleicht der ein oder andere auch sehnt. Alles richtig machen, alles korrekt ausführen, was in der Bibel steht und am besten die Bibel aufschlagen, Finger rein. Und da steht's doch. Und Judas ging hin und hängte sich. Ungünstig, wenn man das nachmacht mit, ich schlage die Bibel auf, lege den Finger rein und tue das, was da steht. Das könnte fatal enden. Die Bibel ist genauso wenig Rezeptbuch wie ein Rezept zum Kochen eine 1:1 Lösung darstellt. Sondern ein Rezept will verstanden werden. Es will verstanden und interpretiert werden. Und auch die Bibel will verstanden und interpretiert werden. Es ist keine Maschinenbauanleitung. So sind wir Menschen auch nicht geschaffen. Wir sind ja Menschen mit einem Herzen, mit einer Seele, mit einem Wesen, mit einem Charakter. Und so heißt es ja in der Bibel dann auch schon sehr trefflich, ne? Auch schon im Alten Testament, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Wenn man die Bibel aufschlägt, sollte man seinen Verstand nicht ausschalten. Aber manchmal habe ich den Eindruck, wir neigen dazu, die Bibel genau so zu verwenden. Wir schlagen die Bibel auf und dann dürfen wir den Kopf ausmachen. Und genau das ist es aus meiner Perspektive nicht. Das merken wir an so einem spannenden Text, den wir heute miteinander betrachten werden. Dieser Text funktioniert eben nicht einfach so, zu sagen, wir handeln 1:1 danach und dann wird alles gut. Nachsinnen ist angesagt. Ich lese, und ihr könnt den Text mitverfolgen auf euren Zetteln, es müsste eigentlich auf jedem Platz irgendein Zettel liegen, ansonsten reicht man nach links und rechts weiter, manchmal liegen auch zwei Zettel auf einem Platz. Ich lese aus Esra 10 die Verse 1 bis 4 und 18. Also wir bleiben in dem Kapitel und da kommt noch der Vers 18 sozusagen dazu. Und als Esra so betete und bekannte, weinte und vor dem Hause Gottes niedergefallen war, sammelte sich um ihn aus Israel eine sehr große Gemeinde von Männern, Frauen und Kindern. Denn das Volk weinte sehr und Schechanja, der Sohn Jehiels von den Söhnen Elam, hob an und sprach zu Esra, wir haben unserem Gott die Treue gebrochen, als wir fremde Frauen von den Völkern des Landes genommen haben. Nun ist es trotz allem noch Hoffnung für Israel. So lasst uns nun einen Bund schließen mit unserem Gott, dass wir all die Frauen und die von ihnen geboren sind fortschicken nach dem Rat meines Herrn und derer, die die Gebote unseres Gottes fürchten, dass man tue nach dem Gesetz. So steh nun auf, denn an dir ist es zu handeln und wir wollen mit dir sein. Sei getrost und tu es. Und es wurden gefunden unter den Priestern, die fremde Frauen genommen hatten, bei den Söhnen Jeschuas, des Sohnes Jozadaks und seinen Brüdern Masia, Eliezer, Jareb und Gedalia, und sie gaben die Hand darauf, dass sie ihre Frauen fortschicken wollten. Ich kann Sina schon verstehen und ich habe mich auch verstanden, als ich den Text gelesen habe, aber wir kommen, wenn wir uns mit Esra und Nehemia beschäftigen, nicht drum herum, sich damit zu beschäftigen. Ansonsten würden wir was weglassen. Aber ich glaube, um einen echten Gewinn aus diesem Text zu haben, ist es hilfreich, ein paar Schritte zu betrachten und durchzuführen. Das ist eine Methode. Es gibt viele Methoden, um einen Bibeltext zu verstehen. Das ist ganz klar. Wir Menschen sind ja auch unterschiedlich. Weil das ist eine Methode, die ich euch vorstellen will. Sie hat keinen Namen, sie hat einfach nur Schritte. Und weil die ein bisschen schwer zu merken sind, habe ich sie euch auf der Rückseite des Zettels aufgeschrieben. Eine Vorbemerkung. Diese Methode ist so aufgebaut, dass sie bis zum letzten Schritt, also bis zum vorletzten Schritt mehr oder minder, in der Geschichte des Textes bleibt und sie sich tunlichst da verkneift, etwas sofort in mein Leben zu transferieren. Ganz oft, wenn ich in Gruppen und Kreisen unterwegs bin und wir einen Text lesen, sind wir sofort dabei, einen Text auf mein Leben zu beziehen. Ohne sich auch nur ansatzweise mal darüber Gedanken zu gemacht zu haben, wann und wo und wie ist denn dieser Text eigentlich für wen geschrieben. Und diese Methode, die exerziert das so ein bisschen durch, wirklich mal beim Text zu bleiben, ohne gleich das eigene Leben die ganze Zeit als Echokammer in mir zu hören. Und ich möchte das auch deutlich machen. Ich möchte das deutlich machen durch eine Bewegung. Das hier ist der Bibeltext. Und solange wir uns mit der Geschichte und dem Hintergrund des Bibeltextes beschäftigen, stelle ich mich auf diese Seite und betrachte den Text aus seiner Geschichte heraus. Und nachher werden wir auch noch einen Punkt haben, wo wir dann überlegen, was hat das eigentlich mit meinem Leben zu tun? Dann werde ich die Seiten wechseln und eine Betrachtung zu meinem Leben machen oder zu unserem Leben. Aber es ist wichtig, erstmal zu verstehen, was da passiert, sonst kommen falsche Schlüsse dabei heraus. Und das ist eine Methode, die könnt ihr euch mitnehmen, in euer Portemonnaie stecken. Ja, das ist etwas, was ihr in der Sommerzeit gerne mal für euch durchüben könnt. Sommerzeit ist ja auch Besinnungszeit und man kann da ausführlich mal im Urlaub in der Bibel lesen, das schadet nie. Und dann kann man sich auch mal Texte greifen und mit dieser Methode bearbeiten. Und ich glaube, dass man dann eine Menge Gewinn auch daraus ziehen kann. Der erste Schritt heißt Bibeltext lesen und meditieren. Meditieren vom lateinischen meditare, nachsinnen und nachdenken. Gelesen habe ich ihn, gelesen haben wir ihn, er steht vor euch auf der Nase. Das Erste, was wir machen, ist, wir sinnen nach, was passiert denn da? Was passiert denn da eigentlich? Wir schließen mal die Augen und lassen mal ein inneres Bild in uns entstehen. Wir verlassen mal Deutschland mit seinen saftigen grünen Wiesen und wir reisen mal in den vorderen Orient, da waren einige von uns schon. Wir reisen mal nach Israel, wir reisen in die Zeit damals hinein, wir denken uns alle Autos weg, wir denken uns alle Smartphones weg, alle Computer. Wir versetzen uns in die Zeit von Lehmhütten hinein, staubige Lehmhütten, staubige Straßen und eine Menschenmenge. Und ein Bild entsteht. Und diese Menschenmenge kommt zusammen. Sie haben sich kürzlich erst neu auf das Gesetz des Herrn verpflichtet. Und nun stellen sie fest, dass das mit den Mischehen mit fremden Frauen eine schwierige Angelegenheit ist. Nun beschließen sie, diese Frauen und die Kinder, die aus diesen Verbindungen hervorgegangen sind, in die Wüste zu schicken. Das ist das erste Mal, wo ich tief durchatme. Wo der Bibeltext mir einen deutlichen Kloß im Hals beschert. Es sind Frauen, die das zweite Mal alles verlieren. Das erste Mal, als sie geheiratet haben und ihre Heimat verloren haben. Das zweite Mal, als sie samt Kindern weggeschickt werden. Was macht das mit den Kindern und Frauen, die total angewiesen sind in der damaligen Kultur auf die Versorgung der Männer? Was wird das für Schmerz ausgelöst haben? Vielleicht hört ihr das Schreien und die Verzweiflung, die aufgrund dieser Entscheidung, die da getroffen wird, im Raum steht. Sind darüber nach. Da ist aber auch noch eine zweite Rede, eine Metaebene, die eingezogen wird. Da heißt es, wir haben unserem Gott die Treue gebrochen, als wir fremde Frauen von den Völkern des Landes genommen haben. Die Juden, beziehungsweise der Bund, den die Juden mit Gott hatten, der wird ganz oft auch als Ehe dargestellt. Sie sind verheiratet mit Gott, so könnte man es auch sagen. Dieser Bund ist ein Ehebund. Gott hat einen Ehebund mit seinem Volk geschlossen. Und nun hat dieses Volk durch die fremden Frauen auch fremde Götter mit in die Beziehung gebracht. Das war immer so. Fremde Völker bringen fremde Götter mit in die Beziehung. Und dadurch wird der Bund mit Gott eben auch gebrochen. Eine Schwierigkeit. Was fällt sonst noch auf, wenn ich den Text lese? Anders als in vielen Texten der vorexilischen Zeit, wir sprechen ja über das Nachexil, also die Juden sind aus der Gefangenschaft in Babylon zurückgekommen. Und bevor sie in die Gefangenschaft gingen, hat Gott ganz oft selber gesprochen. Da heißt es dann in Bibeltexten, und der Herr sprach. Hier heißt es das nicht. Hier steht nicht, und der Herr sprach, schickt eure Frauen fort. Gott ist in diesem Text keine explizit handelnde Person, so wie es wir sonst oft im Alten Testament eben haben. Wir sind immer noch in der Betrachtung. Der erste Schritt, wir sinnen nach, wir meditieren nach, wir malen uns ein Bild von dem, was da steht. Ein zweiter Schritt, er steht auch auf eurem Zettel, Parallelstellen recherchieren. In der Bibel, wenn man die sich so nimmt, dann stehen ganz oft unten, also nicht in allen Bibeln, weil in der zum Beispiel stehen ganz oft unten so Fußnoten mit angegebenen Versen. Da kann man mal gucken, ob man da was Hilfreiches in anderen Bibelstellen findet. Dann kann man Google bemühen und einfach mal das Wort Mischehe eingeben. Und also Mischehe, jüdisches Volk oder Juden, Gott. Ja, drei Begriffe einfach mal eingeben und mal schauen, was Google dabei auswirft. Und dann findet man wahrscheinlich auch noch ein paar andere Geschichten. Oder was auch total hilfreich ist und noch viel besser als Google, ist Bibellesen. Je besser ich mich in der Bibel auskenne, desto mehr werden mir Bibelstellen, parallele Geschichten zu so einem Text einfallen. Ja, und wenn man sich viel mit der Bibel beschäftigt, fällt einem zum Beispiel auf, da gab's schon mal was mit Mischehen. Und die sind durchaus sehr differenziert zu betrachten. Da gibt es negative Beispiele und es gibt aber auch positive Beispiele. Zwei negative Beispiele. Wir haben das Beispiel von Simson. Simson ist mit einer Frau verheiratet, die aus einem anderen Volk kommt. Simson ist ein Richter in der Bibel, ein Held, ja, der es mit vielen Feinden aufnehmen kann und der verknallt sich Hals über Kopf in eine Frau aus einem fremden Volk und die wird ihm so ein bisschen zum Verhängnis, weil die liefert ihn an seine Feinde aus. Sie ist eine Frau aus dem Volk der Feinde. Und, also es ist ein Thriller, ne? Am Ende bezahlt er es mit seinem Augenlicht und er stirbt auch sehr tragisch. Ein anderes Negativbeispiel ist Salomo. Salomo, der Sohn von König David, der hat ein ganz wunderbares, großes Königreich und eine Schwäche für schöne Frauen. Vor allem für schöne Frauen aus anderen Völkern und die bringen ihre Götter mit. Und er fängt an, den Göttern Altäre zu bauen. Und damit setzt er das gesamte Königreich Israel aufs Spiel. Ah, schwierige Geschichten. Da hat die Mischehe durchaus negative Auswirkungen. Wir haben aber auch positive Berichte von Mischehen. Zum Beispiel Ruth. Ruth ist eine Frau, die aus einem anderen Volk kommt und mit einem Juden verheiratet ist. Und Ruth wird immerhin eine Vorfahrin von niemand Geringerem als Jesus. Eine Mischehe mit, man könnte sagen, sehr viel Segen. Oder eine andere wunderbare Geschichte, es ist meine Lieblingsgeschichte, die ich gerne im Entdeckerclub mal gespielt hätte, aber wir haben uns dagegen entschieden. Ihr wisst es schon, ihr Mitarbeiter. Es ist Esther. Esther ist so eine wunderbare Frau. Esther ist ein unglaublich schönes Buch, es liest sich wie Tausend und eine Nacht. Und sie als Jüdin kommt an den persischen Hof, an den großen Hof mit einem mächtigen König aus einem anderen Volk. Und sie ist auf, also der König ist auf Brautschau und Esther ist eine der Auserwählten, die dann eine Nacht zum König darf. Und der König, der verliebt sich in sie und nach dieser hinreißenden Nacht wird sie seine Frau. Und diese Esther, Jüdin, rettet durch diese Ehe ihr gesamtes Volk vor dem sicheren Genozid. Sie ist eine Ehe eingegangen mit einem fremden Herrscher, mit einem Mann aus einem fremden Volk und wird dadurch überhaupt erst ermächtigt, zur Lebensretterin für ein ganzes Volk zu werden. Also, Parallelstellen recherchieren und wir merken, die Situation ist komplex. Sie ist gar nicht so einfach, wie es sich vielleicht mit diesem Text liest. Der dritte Schritt ist, wir halten inne. Wir haben jetzt ein paar Informationen gesammelt und jetzt halten wir inne und wir denken nach und wir machen so eine, wir spielen mal ein bisschen Detektiv. Wir machen mal ein bisschen Sherlock Holmes. Wir kombinieren. Woran könnte es liegen, dass das hier so problematisch ist mit dem Mischehen? Es kann nicht das Problem der ausländischen Partner sein, denn die gibt es offensichtlich ja auch in anderen Geschichten. Aber wenn wir Salomo nochmal uns reinholen in unser Gedächtnis, dann merken wir, da war was mit den Göttern. Und das ist ein Problem. Die fremden Götter, die in die Beziehung mit reinkommen. Wir kombinieren ein wenig weiter. Wir erinnern uns daran, dass das Volk Israel deportiert worden ist nach Babylon. Dort wurde es nicht schlecht behandelt. Sie vermischten sich dort mit anderen Völkern und jetzt kamen sie zurück. Und sie haben keinen König mehr. Sie haben keinen Anführer mehr. Und es ist ein kleines Volk. Es ist ein kleines Volk mit einer verwaschenen Kultur inzwischen, ohne Anführer. Da droht auch ein Kulturverlust, ein Identitätsverlust. Die einzige Stärke, die sie haben, ist der innere Zusammenhalt dieses Volkes. Das Volk muss zusammenhalten. Wenn es nicht mehr zusammenhält, wird es schwierig. In diesem Fall, wir befinden uns im Großraum der Betrachtung der Geschichte. Wir sind überhaupt nicht im Heute, ne? Aber in diesem Fall ist Multikulturalismus keine Bereicherung, sondern eine Bedrohung. Damals. Wir erweitern unseren Horizont ein wenig und ziehen im vierten Schritt Sekundärliteratur dazu. Also, was können wir alles noch über diese Zeit erforschen? Sekundärliteratur, ich habe euch 2-3 Vorschläge auf dem Zettel gemacht. Es gibt ein wunderbares Online-Bibellexikon, das heißt Bibilex. Das ist richtig, richtig gut und darf gerne verwendet werden, ist von der Deutschen Bibelgesellschaft wunderbares Tool. Man kann aber auch ein althergebrachtes Bibellexikon nehmen, was bei vielen im Schrank steht, oder einen Kommentar wälzen oder Google bemühen. Auch da findet man eine Menge über die damalige Zeit. Für wen wurde das eigentlich geschrieben, dieses Buch Esra? Wie war die Zeit damals? Wir befinden uns im Jahr 520, ungefähr vor Christus. Das Gesetz wurde gerade aktualisiert. Das haben wir von Hartmut Fly letzte Woche gehört. Und Esra ist eine richtig, richtig, richtig hohe Instanz in diesem Volk. Er bringt das Gesetz auf einen neuen Schemel, erhebt es neu hoch und ist im Prinzip damit in einem Atemzug fast zu nennen wie Mose, weil von dem kommt das Gesetz früher einmal und Esra aktualisiert es nun. Er ist für das Volk, das nach Identität sucht, eine moralische Instanz, eine geistliche Instanz. 520 vor Christus, wenn wir die Zeit auch nur wenige Jahrzehnte weitergehen, dann merken wir, da kamen noch andere Herrscher. Es gab ja eine ständige Herrschaft, einen ständigen Herrschaftswechsel. Kurz danach kam Alexander der Große, wieder eine andere Kultur, mit der sich die Juden, dieses kleine Volk, auseinandersetzen mussten. Und das war sehr, sehr schwierig. Und dann wenig später tauchen schon die Römer am Horizont auf. Erneut eine fremde Kultur, die in das Land eindringt und die religiösen Identitätsgefühle dieses Volkes auf eine schwere Probe setzt, mit Verfolgung inklusive. Wenn wir in der Sekundärliteratur schauen, dann werden wir einen Horizont finden, der uns manches erhält, warum die Botschaft dieses Buches für das Volk damals so wichtig war. Und damit sind wir auch schon beim Fazit der Betrachtung. Wir haben nämlich das Zielpublikum herausgearbeitet. Es ist das jüdische Volk des 4. Jahrhunderts und etwas später. Das ist die Kernadressaten, das ist das Kernadressatenpublikum. Sie mussten sich mit fremden Kulturen und auch fremden Armeen auseinandersetzen. Sie mussten sich mit ihrem Überleben auseinandersetzen. Ihr Überleben war permanent gefährdet. Das Überleben des Volkes war permanent unsicher. Und die einzige Stärke, die dieses kleine Volk hat, ist seine Glaubenseinheit. Daher erinnert dieser Text aus dem Esra-Buch daran, dass eine Mischehe genau diese Einheit bedroht und aufs Spiel setzt. Ob und wie viele Frauen tatsächlich weggeschickt worden sind, können wir übrigens weder in Esra noch in Nehemia wirklich nachvollziehen. Denn die Durchführung dessen bleibt offen. Es ist von ein, zwei Sippen die Rede, die das gemacht vielleicht haben, aber ansonsten ist es im Wesentlichen eine Anklage von Esra und auch Nehemia, dass sie es überhaupt gemacht haben. Sie geben ihren Schwur darauf, dass sie es tun werden, aber das Ende der Geschichte bleibt ein wenig offen. Wir haben jetzt betrachtet die Situation von damals, das Volk von damals, die Menschen von damals. Und wir verstehen vielleicht etwas mehr, wieso dieser Text für diese Menschen wichtig war. Und jetzt wagen wir einen Schritt ins Heute. Wir betrachten den Text aus dem Jahr 2021 und stellen fest, vieles ist nicht eins zu eins übertragbar, weil es auch einfach nicht unsere Situation ist. Diese Situation damals ist eine völlig andere als heute. Das fängt schon mit so einer ganz klaren Bemerkung an, Frauen sind heute, Gott sei Dank, keine Ware mehr. Und wenn sie als Ware behandelt werden, steht das unter Strafe. Und das ist gut so. Wir sprechen hier nicht mehr von Frauen als Ware. Das hat sich geändert. Halleluja. Wir leben im 21. Jahrhundert und nicht im 5. oder 4. Jahrhundert vor Christus. Auch wissen wir heute, dass das Christentum multikulturell ist, über alle Nationen verbreitet. Nein, Christentum ist keine deutsche Angelegenheit, nur mal so by the way. Und wir haben vor kurzem in der Gemeindeleitung festgestellt, wie bunt der Leib Christi ist. Wer jemals mal in anderen Ländern war und dort mit anderen Kulturen in Verbindung gekommen ist und da auch Christen getroffen hat, der weiß, Gottes Leib ist extrem farbig und bunt. Wer schon mal einen Gottesdienst bei Indianern mitbekommen hat, der wird kaum etwas wiederentdecken, was wir heute hier Gottesdienst nennen. Das ist laut, das ist farbenfroh, das ist bunt und es ist vor allem lang. Lang. Da sprechen wir nicht um 60 Minuten. Ja, ich bin in einer Kultur groß geworden, da wurde man ab Minute 59 nervös, weil der Sonntagsbraten gewartet hat. So, ne? Und das ist bis heute so. Wenn ich jetzt hier anfangen würde, eine zweite Predigt auszupacken, dann würden hier alle anfangen zu schwitzen und nicht wegen der Temperatur. Sondern das stört uns in unserem deutschen Ablaufsempfinden, was bei 59 eigentlich einen Amen hören will. Ja, ich bin in Brasilien gewesen, nach 2 Stunden war der Gottesdienst immer noch nicht fertig und da hat keiner Hunger gehabt. Da hat keiner gerufen nach dem Sonntagsbraten. Überhaupt nicht. Und es war 1 Stunde lang Lobpreis. Kräftig, laut, da wurde getanzt und gejubelt und alle haben gestanden. Das ist auch Gottes Leib. Und wenn man in die russisch-orthodoxe Kirche geht, dann ist das auch Christi Leib. Und auch das ist ganz schön anders. Oder wer sich mal mit Thomas Dallendörfer unterhalten hat, wenn man so in Ägypten mal war, koptische Christen, das ist schon ein Erlebnis, wenn man da im Gottesdienst ist. Christ sein ist heute in allen Kulturen möglich. Multikulti, nicht beschränkt, Gott sei Dank, auf ein kleines Stadtmissionsvölkchen. Also, wir können nicht alles eins zu eins übertragen, aber da sind Hintergrundfragen drin, da sind Metaebenen drin, die mich herausfordern, die gewissermaßen als TÜV für mich dienen können. Nämlich, wie schließen wir, in dem Text geht es ja nun mal zuerst um Beziehungen, wie schließen wir heute Beziehungen? Was ist uns in Beziehungen wichtig? Reden wir über unsere Gemeinsamkeiten in Beziehungen? Und welche Rolle spielt Gott in meiner Beziehung? Können wir miteinander beten? Können wir miteinander Dinge teilen? Aber da sind auch Fragen drin in dem Text, die, finde ich, nicht nur auf Beziehungen gelten, sondern überhaupt, wie treffe ich Entscheidungen? Treffe ich Entscheidungen in Rücksprache mit Gott? Wisst ihr, was mir auffällt? Wir fragen Gott an einigen wenigen Punkten und haben da auch tatsächlich relativ schnell eine sehr klare Meinung, was geht und was nicht geht aus Gottes Perspektive. Das sind in der Regel, müsst ihr mal drauf achten, das sind in der Regel sexualethische Fragen, wo wir eine klare Meinung haben. Oder sonstige schwerwiegende moralische Fragen. Aber ich habe selten, also außer mit mir tatsächlich selbst in meinem Herzensinneren, aber ich habe selten Diskussionen geführt, heiße Diskussionen wohlgemerkt geführt, über die Frage, Jens, was denkst du, was Gott dazu sagt, wenn ich mir das, dies und jenes kaufe? Oder Jens, ich brauche mal deinen Rat. Ich würde mal gerne mit dir darüber beten, ob wir jetzt diese Reise antreten oder nicht. Oder ob wir dieses Auto kaufen oder nicht. Oder ob wir diese Fahrt machen oder nicht. Wir haben in einigen wenigen Belangen haben wir eine sehr klare Meinung. Aber in allem anderen, das merke ich ja bei mir selber auch, tue ich mich echt schwer zu sagen, Gott, was denkst du dazu? Soll ich mir jetzt das neue Handy kaufen, ja oder nein? Und ganz ehrlich, ich bin ja jetzt wirklich mal ganz ehrlich für euch, ich will da Gott manchmal auch gar nicht fragen. Weil das ist so nett, was mich da anwinkt. Das ist so cool, das möchte ich haben. Und ich möchte nicht, dass Gott etwa Nein sagt dazu oder ja zu was anderem sagt. Weil ich habe ja einen Plan. Und ich wollte auch schon immer mal, was weiß ich, nach Korsika. Ja, das ist so eine coole Insel, das ist so schön. Ja, und ich will da auch unbedingt hinfliegen. Da will ich Gott nicht fragen, ob das in seinem Interesse ist. Ich will vielleicht auch mal nach Australien oder nach Neuseeland, das ist bestimmt toll da. Und da frage ich Gott vielleicht gar nicht so sehr. Aber in allem anderen, was mein Leben vielleicht sogar relativ wenig betrifft, da frage ich Gott sehr viel. Treffe ich Entscheidungen in Rücksprache mit Gott? Das ist etwas, was ich aus diesem Text durchaus ziehen kann. Denn darum geht es. Letztlich haben die Menschen damals nicht so richtig gefragt, was denkt Gott dazu? Die Urlaubszeit, ich sagte es am Anfang, ist eine Besinnungszeit. Nachsinnen mit Kopf und Herz. Und das wünsche ich euch, dass ihr diesen Zettel mitnehmt, dass ihr euch an Bibeltexte ranwagt. Und die Fragen herauskristallisiert, die euer Leben betreffen. Euer Leben, nicht das Leben der anderen. Über das Leben der anderen hören wir viel. Euer Leben. Nutzt die Zeit, um euer Leben zu prüfen und auszurichten nach dem Willen Gottes. Amen.